Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben uns viel mehr gewünscht.
Das sagt Katja Deuser, die jahrelang bei der Drogeriemarktkette Schlecker gearbeitet hat. Firmengründer Anton Schlecker ist heute vor dem Landgericht Stuttgart zu 2 Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Und er muss 45.000 Euro zahlen, wegen vorsätzlichen Bankrotts. Zu wenig, sagt Katja Deuser.
Weil er der Hauptverantwortliche für dieses Unternehmen war, jahrelang. Und er hat in der Krise nicht reagiert. Wäre seine soziale Verantwortung gewesen. 25.000 Menschen haben ihren Arbeitsplatz verloren. Und mal einige von ihnen sind bis heute noch arbeitslos.
Schleckers Kinder sind schlechter weggekommen als ihr Vater. Sie wurden zu Haftstrafen verurteilt. Das ist Thema jetzt im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Schlecker war mal die größte Drogeriemarktkette Deutschlands. Vor 6 Jahren kam die Pleite. Und seit März diesen Jahres stehen Anton Schlecker und seine beiden Kinder vor dem Landgericht in Stuttgart. Haben die drei die drohende Pleite kommen sehen und wenn ja, wann? Das war die Frage, die die Richter klären mussten. Denn ab diesem Zeitpunkt hätten sie sich kein Geld mehr aus dem Unternehmen ziehen dürfen. Haben sie aber, sagt das Gericht. Schlecker hätte spätestens ab Februar 2011 wissen müssen, dass die Firma am Ende war, hat heute der vorsitzende Richter gesagt. Danach hat er aber laut Urteil noch 3,6 Millionen Euro beiseite geschafft. Anton Schleckers Kinder, Maike und Lars, wurden härter bestraft als ihr Vater. Warum, erklärt der Sprecher des Stuttgarter Landgerichts Johannes Friedrich.
Anton Schlecker hat einen Gesamtschaden von ca. 3,6 Millionen Euro verursacht, während Maike und Lars Schlecker allein von die Untreuetat 6,1 Millionen Euro den Gläubigern entzogen hat. Daher auch das unterschiedliche Strafmaß.
Maike muss für 2 Jahre und 9 Monate ins Gefängnis, Lars für 2 Jahre und 8 Monate. Beide unter anderem wegen Insolvenzverschleppung, Untreue und Beihilfe zum Bankrott. Beide waren Gesellschafter der Firma, die die Logistik von Schlecker abgewickelt hat. Sie haben sich laut Urteil noch kurz vor dem Insolvenzantrag Millionen aus dem Unternehmen überwiesen. Gegen das Urteil können sie Revision einlegen. Durch die Pleite von Schlecker sind fast 25.000 Menschen arbeitslos geworden, die meisten Frauen. Im Januar 2012 hatte Schlecker bekannt gegeben, dass das Unternehmen Insolvenz anmelden will. Die meisten Mitarbeiter haben davon damals nur durch Kunden oder durch die Medien erfahren, wie diese ehemalige Mitarbeiterin aus Hannover.
Ja, ich war allein im Laden an die Kasse. Dann kam eine Nachricht von meinem Sohn. Ich habe das gelesen, Schock gekriegt. Dann ungefähr in 20 Minuten haben Kunden Fragen gestellt. Die haben im Radio gehört. Und kurz vor Feierabend kam endlich Nachricht vom Verkaufsbüro, kam ein Fax.
3 Tage nach dieser Ankündigung, am 23. Januar, dann der Insolvenzantrag. Nochmal ein paar Tage später dann dieser Satz von Maike Schlecker.
Es ist nichts mehr da.
Viele bezweifeln das aber, vor allem weil Schlecker und seine Kinder noch kurz vor dem Prozessende erklärt haben, dass sie rund 4 Millionen Euro an den Insolvenzverwalter überwiesen haben. Uwe Skibbe aus Porta-Westfalica hat auf Facebook die Gruppe Wir waren Schlecker initiiert. Er ist skeptisch, ob die Mitarbeiter durch das Urteil jetzt mit ihrem Schicksal abschließen können.
Einige ja, die werden jetzt sagen, das Thema ist für mich erledigt. Aber der Großteil wird wahrscheinlich sagen, ich kriege noch Geld. Also meine Frau kriegt auch noch fast 6.000 Euro. Es gibt genügend Frauen, die immer noch irgendwo sitzen und denen es nicht so gut geht, ne? Seit der Insolvenz immer noch.
Und ob die Mitarbeiter ihren ausstehenden Lohn noch bekommen, ist eher fraglich. Anton Schlecker hat seinen Konzern als eingetragener Kaufmann geführt, also als Einzelunternehmer, ohne Kontrollgremium und hat komplett privat dafür gehaftet. Genau das darf bei einem Unternehmen mit tausenden Mitarbeitern nicht sein, sagt der Stuttgarter Pfarrer Paul Schobel. Er hat eine Stiftung gegründet, die ehemaligen Schlecker-Mitarbeiterinnen hilft. Schobel meint, der Fall Schlecker zeige deutlich, dass das Unternehmensrecht in Deutschland reformiert werden muss.
Das Signal muss endlich ankommen, jetzt auch vielleicht vom Urteil her, dass man so einen Konzern wie Schlecker es am Ende war, ja nicht führen kann wie eine Würstlebude, sondern dass dringend also unternehmensrechtlich Veränderungen angezeigt sind. Dann wären auch solche Machenschaften, wie sie hier geschehen sind, nimmer möglich.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Das Schlecker-Urteil beschäftigt auch das Netz. Viele finden es zu mild, zum Beispiel Philipp H. bei Welt.de. 2 Jahre Bewährung und 54.000 Euro Geldstrafe ist quasi ein Freispruch zweiter Klasse. Und Bernd Kewes-Ligeti kommentiert bei tagesschau.de, da ist der Herr billig davongekommen, aber wenigstens müssen Sohn und Tochter in Haft. Die Gekniffenen aber sind die früheren Schlecker-Beschäftigten. Was haben sie heute? Andere finden das Urteil zu streng, zum Beispiel User Apprentice 21 bei Zeit.de. Was sollen die Kinder im Gefängnis? Besser wären sehr hohe Geldstrafen in solchen Fällen, das kommt dann auch der Allgemeinheit zugute. Es ist ja nicht so, dass man nachts Angst haben müsste, von den Schleckers überfallen zu werden. Ackerbelz argumentiert bei Zeit.de, ein sehr hartes Urteil. Der Mann ist doch schon gestraft genug, dass sein Lebenswerk Insolvenz anmelden musste.
Gregor C. kommentiert bei Welt.de: Ich bin schockiert über die meisten Kommentare. So viel Neid und Missgunst. Der Mann hatte, im Gegensatz zu unseren heutigen Managergrößen, sein Unternehmen komplett auf privater Haftung aufgebaut. Das muss erstmal jemand stemmen. Das Urteil für ihn kann man versöhnlich sehen. Die Kinder sollten in Berufung gehen. James Hecker kritisiert bei Zeit.de dagegen Anton Schlecker für sein Unternehmensmodell. Mir ist bis heute nicht klar, warum der Mann als eingetragener Kaufmann mit Geschäfts- und Privatvermögen haftete. Es gibt genügend Rechtsformen mit Haftungsbegrenzung bei gleichzeitiger Kontrolle der Geschäftstätigkeit.
Was sonst noch wichtig war?
Jamaika ist gescheitert. Aber was kommt jetzt? Die Große Koalition? Die CDU hält die Idee für die beste. Das CDU-Präsidium ist einstimmig dafür, dass Gespräche mit der SPD geführt werden. Aber Kanzlerin Angela Merkel hat heute Mittag vor Maximalforderungen gewarnt.
Jeder weiß, dass Regierungsbildungen ohne Kompromisse nicht möglich sind. Und jeder weiß, dass er als Partei auch weiterhin erkennbar bleiben möchte. Das haben wir bei den Gesprächen mit den Grünen und der FDP sehr herausgestellt.
Die SPD ist sich bei der Frage Großer Koalition, ja oder nein, nicht ganz so einig wie die CDU. SPD-Chef Martin Schulz hat gesagt, dass sich seine Partei noch nicht festlegen will. Einige in der SPD, wie die Jusos, lehnen eine Große Koalition weiter ab. Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert:
Wir halten die Große Koalition tatsächlich für die schlechteste aller Varianten, weil sie für politischen Stillstand und Zukunftsvergessenheit steht.
Am Donnerstag will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Merkel, Schulz und dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer sprechen. Es war die letzte Chance. Die EU-Mitgliedstaaten haben sich doch noch zum Thema Glyphosat geeinigt. Sie wollen, dass das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel noch weitere 5 Jahre zugelassen wird. Die Entscheidung kam kurz vor knapp, denn Mitte Dezember läuft die Lizenz in der EU für Glyphosat aus. Hätten sich die EU-Staaten jetzt im Berufungsausschuss nicht geeinigt, hätte laut EU-Recht die Kommission eine Entscheidung treffen müssen. Es gibt viele Gegner von Glyphosat. Mehr als 1 Million EU-Bürger haben eine Petition dagegen unterschrieben. Gesundheitsstudien beantworten die Frage, ob Glyphosat krebserregend sein könnte, unterschiedlich. Die Bundesregierung hatte sich bisher bei den EU-Abstimmungen über Glyphosat immer enthalten, jetzt aber dafür gestimmt, dass das Mittel weiter zugelassen wird. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hat das kritisiert und gesagt, das war nicht abgesprochen. Seit heute hat der Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche geöffnet. Knapp 1 Jahr, nachdem ein Attentäter dort in eine Menschenmenge gefahren ist und 12 Menschen getötet hat. Die Polizei hat verstärkte Kontrollen angekündigt. Außerdem wurden rund um den Platz Betonbarrieren aufgestellt. Seit heute ist auch klar, es gab noch eine Ermittlungspanne rund um den Attentäter Anis Amri. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul hat erklärt, dass Amris Handy nicht richtig ausgewertet wurde. Da wurden Fotos übersehen.
Auf dem Handy befanden sich nach meinem derzeitigen Kenntnisstand insgesamt 7 Bilddateien mit Waffen, die aber offenbar bei der Auswertung der Bilddateien übersehen wurden.
Reul hat angekündigt, dass die Standards zur Auswertung von großen Datenmengen jetzt überprüft werden. Um das Braunkohlegebiet Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen wird seit Jahrzehnten gestritten. Seit heute werden dort wieder Bäume gefällt für den Braunkohletagebau. Und es gab erste Auseinandersetzungen zwischen Polizei und RWE auf der einen Seite und Umweltaktivisten auf der anderen. Die Polizei hat erklärt, dass die Aktivisten Steine geworfen und Autos beschädigt haben und dass sie selbst Pfefferspray eingesetzt hat.
Was noch wichtig wird:
Morgen trifft sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit rund 30 Städten und Gemeinden, die stark von hohen Dieselabgasen betroffen sind. Zum zweiten Mal. Im September gab es ein erstes Treffen, auf dem hatte die Bundesregierung 1 Milliarde Euro versprochen, um Projekte für bessere Luft zu fördern. Ein Teil des Geldes soll von der Autoindustrie kommen. Die Kommunen haben aber noch einige Fragezeichen, sagt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages Helmut Dedi im Deutschlandfunk.
Die 1 Milliarde ist gut. Wir hoffen, dass sie kommt. Da steht ja immer noch die Frage im Raum, was leistet denn die Autoindustrie dazu? Und dann muss es darum gehen, dass wir morgen tatsächlich den Startschuss für Maßnahmen setzen. Wir wissen bisher nicht, wie wir an das Geld kommen. Und mir fehlt bisher auch noch eine klare Aussage dazu, was denn jetzt gefördert werden kann. Diese Fragen werden morgen wohl im Mittelpunkt stehen.
Die Kommunen wollen mit dem Geld zum Beispiel Plätze für Carsharing einrichten und Busse, Müllabfuhren oder Kehrmaschinen auf Elektroantrieb umstellen.
Und sonst in der Welt?
Menschenrechtler fürchten um das Leben hunderter Rohingya-Reporter in Myanmar. Wie die Zeitschrift The Guardian berichtet, sind die jungen Aktivisten verschwunden. Sie hatten seit 2012 verdeckt über Fälle von Vergewaltigungen, Morden und Brandstiftung berichtet und dazu Fotos, Videos und Audioclips per Smartphone ins Ausland geschickt. Nun befürchten Menschenrechtler, dass die verdeckten Reporter vom Militär entführt oder getötet wurden. Ein Vertreter der Rohingya sagte, dass es in 2016 noch fast 2000 Reporter waren. Mehr als 95% von ihnen sollen mittlerweile aber verschwunden sein. Papst Franziskus hat bei seinem Besuch in Myanmar heute den Militärchef des Landes getroffen. Laut dem Vatikan ging es in dem 15-minütigen Gespräch vor allem um die große Verantwortung der Behörden des Landes in dieser Zeit des Übergangs. Ob der Papst dabei konkret den Rohingya-Konflikt angesprochen hat, ist nicht bekannt. Zigaretten- und Tabakwerbung ist in den USA seit Jahren verboten. Jetzt aber müssen die Hersteller wieder werben, allerdings gegen ihre eigenen Produkte. Unter anderem müssen Spots mehrerer großer Konzerne ab jetzt ein Jahr lang 5-mal pro Woche abends auf einem großen Fernsehsender laufen. Der Inhalt? Warnhinweise und Informationen über die Risiken des Rauchens. Das machen die Hersteller natürlich nicht freiwillig. Ein Gericht in Washington hatte die Richtigstellung angeordnet. Sie sind Teil eines Vergleichs, mit dem die Konzerne Strafzahlungen in Milliardenhöhe vermeiden. Nach französischen Weinen, Trüffel und Kaviar haben reiche Chinesen jetzt eine neue Delikatesse für sich entdeckt. Den spanischen Jamón Ibérico, den iberischen Schinken. Gerade erst wurde die Einfuhrbeschränkung in China dafür aufgehoben, jetzt explodiert der Markt. Die starke Nachfrage aber lässt die Preise in die Höhe schießen. Schon rund 10% ist der Schinken teurer geworden, denn die Produktion der Sorte, die die Chinesen gerne essen, dauert lange. Bevor sie geschlachtet werden, dürfen die Schweine monatelang nur eine bestimmte Sorte Eicheln fressen. Danach muss das Fleisch mindestens 3 Jahre getrocknet werden. Ein Bein kostet dann zwischen 150 und 600 Euro. Besonders ärgerlich ist das für die Spanier, denn in Spanien selbst ist der Jamón Ibérico eine der beliebtesten Delikatessen zur Weihnachtszeit.
Wissensnachrichten.
Mücken haben ein schlechtes Image, die können schließlich Krankheiten übertragen. Fliegen gelten dagegen als harmlos, aber man sollte sie nicht unterschätzen, sagt ein internationales Forscherteam. Auch Fliegen könnten Krankheiten übertragen. Sabrina Leu aus den Wissensnachrichten, wie denn? Im Gegensatz zu Mücken stechen die uns ja nicht.
Nee, das müssen die auch gar nicht. Sie machen das einmal durch ihren Kot und auch ganz einfach nur mit ihren Beinen. Also wenn wir mal überlegen, wo Fliegen sich so rumtreiben, ist das eigentlich auch wenig überraschend. Die setzen sich ja nicht nur beim Frühstück auf unser Schinkenbrötchen und knabbern da dran. Die waren ja vorher draußen unterwegs und da am liebsten auf Fäkalien oder verfaulendem Essen. Also eigentlich Sachen, die wir Menschen jetzt vielleicht nicht so appetitlich finden. Die Bakterien bleiben dann zum Beispiel an den Beinen oder Flügeln kleben. Und wenn die Fliegen dann woanders landen, werden die teilweise da wieder abgestreift, also die hinterlassen quasi Bakterienfußabdrücke.
Und um welche Krankheiten geht es da genau?
Also die Forscher haben zum Beispiel Bakterien gefunden, die verantwortlich sind für Infektionskrankheiten wie Magen-Darm-Grippe, Blasenentzündungen, Blutvergiftung oder auch Lungenentzündung. Und zwar haben sie für die Untersuchung 116 Stuben- und Schmeißfliegen gefangen auf 3 Kontinenten. Bei diesen Fliegen haben sie dann eine DNA-Analyse von allen Mikroorganismen gemacht, die auf der inneren und äußeren Körperoberfläche der Fliegen zu finden waren. Und da haben sie eben auch ganz viele Bakterien entdeckt, die für uns Menschen schädlich sein können.
Und was heißt das jetzt für uns?
Ja, die Forscher sagen, wenn wir im Park sitzen, da zum Beispiel picknicken oder auf dem Balkon, dann sollten wir darauf achten, dass Fliegen nicht auf unserem Essen unterwegs sind, weil wir die Bakterien dann eben aufnehmen könnten. Sie fordern auch, dass Gesundheitsbehörden weltweit Fliegen als Quelle für Krankheitsausbrüche nicht mehr unterschätzen sollten.
Jetzt muss man ja sagen, ist es eigentlich nichts Neues, dass Fliegen sich gerne auf Fäkalien tümmeln. Da hätte man doch eigentlich auch ein bisschen früher drauf kommen können.
Ja, man geht auch schon lange davon aus, dass Fliegen Krankheiten übertragen. Bis jetzt haben sich Studien aber meist darauf konzentriert, welche Bakterien im Darm der Fliegen sind und nicht unbedingt, was an den Beinen oder den Flügeln der Fliegen los ist. Und das haben eben die Biologen dieser neuen Studie gemacht.
Okay, also Stuben- und Schmeißfliegen reihen sich ein bei den gemeinen Insekten wie Wespen oder Mücken. Nur die Bienen haben wir weiter lieb und da haben Forscher jetzt herausgefunden, viele Bienen haben auch eine Lieblingsseite.
Ja, Wissenschaftler der Uni Queensland in Australien haben Honigbienen untersucht und dabei haben sie dann herausgefunden, dass knapp die Hälfte der Bienen entweder Links- oder Rechtshänder ist, wenn man das so sagen will. Die andere Hälfte der Bienen bevorzugt dagegen keine Seite.
Und wie genau zeichnet sich so eine Rechtshänderbiene aus?
Eine Rechtshänderbiene fliegt lieber durch eine Öffnung, die rechts von ihr ist. Und zwar selbst dann, wenn die Öffnung links größer und sicherer ist. Die Wissenschaftler vermuten, dass die Bienen unterschiedlich gepolt sind, damit sie sich im Schwarm nicht ständig im Weg sind, sondern sich unterschiedlich aufteilen und so insgesamt schneller vorankommen, wenn irgendwo ein Hindernis ist.
Kommen wir zum Schluss noch zu einer ziemlich teuren Studie. Forscher haben nämlich im Namen der Wissenschaft einen Diamanten geschrottet.
Ja, und das war gar nicht so einfach, weil Diamanten der härteste natürliche Stoff sind. Und trotzdem haben Wissenschaftler aus Deutschland und anderen Ländern es geschafft, Diamanten in Graphit umzuwandeln. Graphit besteht auch aus Kohlenstoff, ist aber nicht so stabil wie Diamanten. Die Forscher haben dafür dünne Diamantscheiben mit ultrakurzen Elektronen- und Röntgenlaserblitzen beschossen. Dadurch wurde die Struktur so geändert, dass aus Diamanten Graphit wurde.
Jetzt zwingt sich natürlich die Frage auf, was soll das? Warum tun die das?
Weil das für die Industrie wichtig ist, die genauen Eigenschaften von Diamanten zu kennen und ab welchem Punkt sie kaputt gehen. Denn in der Industrie werden die Edelsteine als Schneidestoff benutzt für Bohrer, Fräsen oder zum Polieren.
Wetter.
Der Montag geht trüb und ungemütlich zu Ende. Vor allem im Nordwesten Richtung Osten zieht Regen durch. Morgen lässt der Regen weitgehend nach. Bloß im Norden und Westen bringt der Sonne-Wolken-Mix ab und zu auch mal Schauer. In den Bergen kann es schneien. Die Werte liegen zwischen 3 und 9 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.